Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist schon eine ganze Zeit her, dass ich hier bei euch war. Ich will mich für die, die neu hier in der Gemeinde sind, nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Uli Schulte, ich bin Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Meine Gemeinde, wo ich wirke und eingebunden bin, ist die Freie Christengemeinde Bremen. Ich habe von dort auch ganz herzliche Grüße mitgebracht von unserer Ältestenschaft, besonders auch von Pastor Andi Sommer, der immer sagt, Uli, wenn du unterwegs bist, du bist ja viel zu viel weg, wenn du unterwegs bist, dann nimm ganz herzliche Grüße mit und das tue ich gerne. Auch Pastor Martin Kurier lässt euch ganz herzlich grüßen. Wir teilen uns ja ein Büro in Bremen und haben jede Woche immer wenigstens ein bisschen Smalltalk so über das Dienstliche hinaus. Und er sagte, grüß die Cuxhavener. Ich habe gesehen bei euch auf dem Plan, er ist, glaube ich, jetzt in Kürze auch wieder bei euch. Ja, soll ich ihn zurückgrüßen von euch? Ja, okay, das ist überzeugend. Das hat er gehört. Ich nehme das nämlich auf. Gut, ich bin ja sonst eigentlich die Jahre immer auch mal zwischendurch hier bei euch so als Gast im Gottesdienst gewesen. Das ist letztes Jahr wenig gewesen, nicht weil ich euch nicht mehr lieb habe, sondern weil ich einfach sonntags ziemlich verplant bin. Ich bin zwar oft in meinem Wohnwagen jetzt ja auch, also wenn ich wirklich Ruhe haben will und mich in Ruhe mit Gottes Wort beschäftigen will, dann fahre ich in den Wohnwagen, weil es gibt keinen Verrückten, der sonst um diese Jahreszeit im Wohnwagen ist. Ich bin da auf dem Campingplatz völlig alleine. Als ich da vorgestern Abend ankam, waren es -5. Aber ich habe eine Gasheizung. Nach einer Stunde waren es kuschelige 14 plus. Also da kann man das richtig, schöne Kanne Ostfriesentee dabei und absolut genial. Ja, okay. Also ich war viel unterwegs im letzten Jahr. Habe so 20 Auswärtsdienste ungefähr gehabt und interessanterweise viel 8-mal in der bremisch-evangelischen Kirche, meistens in liberalen Gemeinden. Warum die den Uli da einladen, den Pfingstprediger, irgendeinen Grund wird das haben. Ich war mal bei der Berufsgenossenschaft in Frankfurt, die haben auf einer Mitarbeiterschulung angefragt, ob ich Mitarbeiter motivieren könnte. Habe ich gerne gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So ein gutes Honorar habe ich noch nie in meinem Leben gekriegt. Und so ist immer was los, vor allen Dingen auch übergemeindlich bei den Methodisten, bei den Baptisten. In diesem Monat bin ich von meiner Gemeinde delegiert zur Einsetzung des Dekans für Norddeutschland der altkatholischen Kirche. Ganz spannend. Wer so ein bisschen Kirchengeschichte und Konfessionskunde interessiert ist, der kann mich da gerne drauf ansprechen. Okay, das Thema für heute ist einzigartig. Einzigartig, denn wir haben Allianz Gebetswoche. Ist euch bekannt? Ja? Und diesmal haben die Christen in Deutschland dies als Thema ausgesucht, einzigartig, um vielleicht auch im Reformationsjahr oder überhaupt die Einzigartigkeit von Jesus Christus zu betonen. Und da geht es in dieser Woche so um verschiedene Themenschwerpunkte. Die erkennt ja die verschiedenen Sola der Reformation, wo Luther ganz neu Betonung drauf gelegt hat, also Solus Christus, allein durch Jesus. Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Fide, allein der Glaube, da gibt es noch ein paar andere Solas. Und damit beschäftigen wir uns in dieser Woche. Und mein schönes Thema, das mir zum Auftakt der Allianz Gebetswoche gestellt ist, ist Solus Christus, allein Christus, der einzige Weg. Ich möchte ein paar Bibelverse am Anfang lesen dazu, die können wir mal so auf uns wirken lassen, so ein mächtiges Wort Gottes aus verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes. Und das soll so über der Predigt heute stehen. Ich fange mal an, Johannes 14, Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Johannes 1, Vers 18, kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Kolosser 1, 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Kolosser 2, 9, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Und schließlich so die Kardinalaussage, Philipper 2, 6 bis 11, obwohl, in Klammern, Christus in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Amen. Zu viel Bibelwort, oder könnt ihr es ertragen, aufnehmen, weil das sind so für mich so wichtige, zentrale Stellen. Die Bedeutung von Jesus Christus, das kann für mich gar nicht oft genug und stark genug betont werden. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick über den Verlauf der Predigt. Ich werde in der Einleitung ein bisschen darüber sagen, wie es überhaupt zu einer Allianz-Gebetswoche kommt. Als ersten Hauptpunkt werde ich mit euch einen Blick in die verschiedenen großen Religionen werfen, einen kurzen Blick, um herauszuarbeiten, dass es ein paar Dinge gibt, die sind allen großen Religionen gleich und dass es ganz viele Dinge gibt, die unterscheiden sich auch zwischen den Religionen. Und von da ausgehend möchte ich im zweiten Punkt die Einzigartigkeit der Person Jesu Christi uns vor Augen führen. Und zum Schluss als letzten Punkt vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, was das für eine Relevanz und für eine Bedeutung für unser Leben und für unsere Welt hat, wenn wir uns auf diesen einzigartigen Jesus einlassen. Das ist nämlich nicht ein Gedankenkonstrukt, sondern es ist Gottes ganze Kraft, die da drin steckt und die unser Leben radikal umdreht und verändert. Ja, die Deutsche Evangelische Allianz. Früher nannten wir uns einen Bruderbund. Heute sind wir moderner. Ja, der CVJM heißt ja auch nicht mehr Christlicher Verein junger Männer, sondern Menschen. Wir leben im Zeitalter der Gleichberechtigung. Das hat sehr, sehr viel extrem Wichtiges und Gutes. Und so nennt sich die Evangelische Allianz heute ein Bund von Christusgläubigen. Was meint ihr? Ist angemessen? Ein Bund von Christusgläubigen. Die verschiedenen christlichen Kirchen, Gemeinden und Gruppen angehören. 1846 hat sich die Evangelische Allianz begründet. Wo? Natürlich in London. Ich bin übrigens viermal letztes Jahr in London gewesen. Ich habe jetzt heute nicht die Zeit, sonst würde ich euch gerne ein bisschen von meinem Besuch letzten Monat in Reading erzählen, wo in der Stadt, so 60 Kilometer westlich von London, ein starker geistlicher Aufbruch ist. Und ich wollte einfach mal hinfahren, habe mir die Gemeinde mal gründlich angeguckt. Vielleicht ein anderes Mal. In London natürlich wurde die Evangelische Allianz weltweit gegründet und konstituiert. Sie ist der am längsten bestehende Zusammenschluss evangelisch gesinnter Christen, den es weltweit gibt. Und bei der Gründungskonferenz waren 921 registrierte Teilnehmer aus 11 Ländern und aus 52 verschiedenen kirchlichen Hintergründen zusammen. Und man hat da viele Beschlüsse gefasst, unter anderem hat man beschlossen, dass immer in der ersten Januarwoche eine Gebetswoche stattfinden soll von allen evangelikal gesinnten Christen. Und das geschieht mittlerweile überall in Deutschland, überall in Europa, überall in der Welt. Treffen sich auch heute Christinnen und Christen zusammen und stellen den Gottesdienst auch unter dieses Thema, heute eben einzigartig Jesus Christus allein. Ich finde es ganz stark, dass wir heute nicht nur so als CCC hier zusammen sind, sondern wirklich verbunden sind. Da liegt eine große Verheißung Gottes drauf. Verbunden sind mit Christinnen und Christen, die Jesus folgen aus allen verschiedenen Gemeinden, die es gibt. Wichtig ist in der Evangelischen Allianz, dass wir unverkürzt versuchen, zu den Heilstatsachen der Bibel zu stehen. Also wir pflücken es nicht alles auseinander und relativieren nicht alles, was in der Bibel steht, sondern sagen, die Heilstatsachen, die gelten auch für uns heute. Das ist die Basis der Evangelischen Allianz. Und wir bekennen uns zur ganzen Bibel als Gottes Wort. Dabei favorisieren wir nicht unbedingt eine der vielen möglichen Inspirationslehren der Schrift, aber wir bekennen uns zum ganzen Wort Gottes. Ich lernte die Evangelische Allianz kennen und lieben vor gut 45 Jahren. Und da hatten wir es als Pfingstler sehr schwer. Also für mich so als junger Christ war das eigentlich kein Problem. Seit ich Christ wurde, habe ich immer meine Augen aufgemacht und habe geguckt, wo sind denn andere, die noch an Jesus glauben? Ja, und wenn ich in der Bahn, weiß ich noch genau, meine katholische Nonne ansprach, weil ich gedacht habe, die gehört auch dazu, dann war ich manchmal ganz verwundert, dass die so guckte wie, was will der denn von mir? Ja, ich habe gedacht, cool. Hey, liebst du auch Jesus? Habe ich sie gefragt. Und er hat ganz komisch geguckt. Und ich war immer so auf der Suche, so, wo sind Menschen, die Jesus auch lieb haben? Auch als junger Pastor bin ich dann zur Evangelischen Allianz gegangen in den 70ern. Und dann haben die gesagt, ich kam da voller Begeisterung hin, die haben gesagt, Bruder Schulte, da müssen wir erstmal im Vorstand drüber reden. So. Und aber irgendwann war ich dabei und das entwickelte sich überall im Land. Und heute hat sich das sehr geändert. Heute ist das völlig normal und sehr geschätzt im ganzen Land, dass die pfingstlichen Gemeinden, charismatischen Gemeinden mit im Zentrum der Evangelischen Allianz stehen. Und vielerorts sind unsere Pastoren Leiter der städtischen Evangelischen Allianzen. Das hat sich also geändert. Ich finde das sehr positiv. Einzigartig, Christus der einzige Weg. Ich möchte mit euch zunächst mal einen kleinen Blick in einige Religionen werfen und keine Angst, ist nichts Schlimmes. Denn nicht alle Menschen glauben an Jesus. Also ich nehme mal meinen Bruder, der ist Buddhist. Und ich kann euch sagen, ich lerne eine Menge von ihm. Ja, ich nenne euch mal ein Beispiel. Er war neulich bei uns zu Besuch im Sommer und dann war da so auf dem Tisch eine Fliege, die hat mich unwahrscheinlich genervt. Ja, und ich natürlich, ja, nehme meinen Hausschuh und Norbert sagt, hey, Moment, das ist auch ein Geschöpf und ein Lebewesen. Ich sage, was machst du denn mit der Fliege? Er hat sie in die Hand genommen, hat sie raus an die Luft befördert. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass man das jetzt so machen muss, aber von meinem Bruder lerne ich wirklich auch, wie er sein Leben führt, Achtsamkeit. Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen, Achtsamkeit im Umgang mit Tieren, mit der Schöpfung. Es ist viel, was ich von meinem Bruder lernen kann. Und ich wünschte mir natürlich und bete dafür, dass er Jesus Christus kennenlernt, ganz klar. Einer meiner guten Freunde ist Moslem. Heißes Eisen. Aber ich bin mit Mike durch ganz Europa monatelang getourt. Wir haben in der gleichen Turnhalle auf Matratzen geschlafen, sind auf der gleichen Laufstrecke tausende von Kilometern unterwegs gewesen. Und da lernt man sich sehr, sehr gut kennen. Und ich habe Mike sehr, sehr schätzen gelernt. Da waren auch viele Japaner dabei, Koreaner von ganz anderen Religionen. Wenn man so zusammen in irgendeinem Unternehmen unterwegs ist, dann zählt es einfach, kann man gut miteinander umgehen, kann man sich aufeinander verlassen. Also nicht alle Menschen sind Christen. Ich sage mal, die großen Weltreligionen kennen wir, Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Islam und Christentum. Die haben ja auch alle ihre Bücher. Wir haben die Bibel und verstehen darunter den Kanon des von uns sogenannten Alten und des Neuen Testamentes. Die Juden haben neben ihrer Bibel, die wir dann ja auch übernommen haben, haben die den Talmud. Ja, das ist so eine Auslegung fürs praktische Leben der Tora. Die Muslime haben den Koran, die Buddhisten haben den Pali-Kanon und die Hinduisten haben die Bhagavad Gita. Ich habe diese Bücher, ich studiere gerne da drin, ich lese auch gerne da drin. Und ich finde heraus, dass es zwischen den Religionen drei große Gemeinsamkeiten gibt. Das eine ist, es gibt in allen diesen oder bei allen Menschen, die in irgendeiner Form gläubig sind, gibt es in ihren Büchern die sogenannte goldene Regel. Die steht auch in der Bibel. Die kennt ihr sicherlich. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Das ist keine Erfindung des Christentums. Die buddhistischen, hinduistischen Schriften sind älter. Da finden wir fast wortgleich diesen einen Satz. Also die Religionen haben eine Ahnung davon, für das Verhältnis der Menschen untereinander ist es extrem wichtig, dieser eine Satz, diese goldene Regel, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Allen Religionen ist gemeinsam, dass unsere Taten Konsequenzen haben. Also es ist nicht egal, wie man lebt, sondern so, wie du lebst, das hat eine Konsequenz. In den fernöstlichen Religionen heißt es das Karma, also je nachdem, wie viele gute Taten du jetzt hier in deinem Leben tust, das hat eine Auswirkung auf dein nächstes Leben. Also es ist nicht egal, was du tust, sondern alles hat eine Auswirkung. Das kennen wir natürlich auch im Islam, im Judentum und auch in der Lehre Jesu. Im Neuen Testament lesen wir ganz stark, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das Dritte ist, dass wir überall eine Sehnsucht des Menschen nach Gott finden. Diesen Gott stellt man sich allerdings unterschiedlich vor. Im Hinduismus, da hat man, glaube ich, korrigiert mich, etwa 300 Millionen Götter, nach denen man sich je nach Situation ausrichtet, die man befragen kann, dem man etwas opfert. Der Buddhismus hat eigentlich gar keinen Gott, da geht es mehr um Lebensregeln anstatt um einen persönlichen Gott. Islam und Judentum kennen einen einzigen Gott und betonen das sehr stark. Und wir Christen glauben an einen dreieinigen Gott, der sich offenbart in Gott dem Vater, in Gott dem Sohn und in Gott den Heiligen Geist. Warum erzähle ich euch das? Mir ist es einfach wichtig, dass wir diese Dinge wissen, dass wir mit anderen Menschen, auch wenn die etwas anderes glauben, was wir grundsätzlich einmal respektvoll und wertschätzend mit ihnen umgehen und dass wir von dieser Basis aus unseren christlichen Glauben bezeugen. Also wir werten nicht ab. Ich glaube, das tut ihr in der Gemeinde auch nicht. Wir sagen nicht, oh, du bist ja Hindu, wenn du dich nicht bekehrst, hast du überhaupt noch nichts im Leben kapiert, sondern wir schätzen den anderen Menschen wert und bezeugen ihm das, was wir mit Jesus Christus erlebt haben. Ich glaube, das ist heute im Umgang mit Menschen, die anders glauben, extrem wichtig. Für mich ist das auch wichtig im Umgang mit Muslimen. Also nicht die pauschal abzuwerten und zu sagen, ja, weißt du, im Koran steht ja so und so nur Mist drin, ne? Und hier hast du mal da gelesen. Das ist ein Ansatz, der ist überhaupt nicht zielführend. Ich schätze das, was anderen Menschen wichtig ist, aber ich bezeuge ihnen, was mir Jesus Christus bedeutet, die verändernde Kraft, die ich in meinem Leben mit ihm erfahren habe. Abwertung ist immer ein Zeichen von Schwäche. So, es gibt aber fundamentale Unterschiede zwischen verschiedenen Religionen und dem christlichen Glauben. Und diese nicht zu betonen, das wäre intellektuell absolut unredlich. Also ich erlebe das manchmal bei meinen evangelischen Pastorenkollegen, da wird dann oft gesagt, ja, ist ja, wir glauben alle an das Gleiche, wir haben alle den gleichen Gott. Nee, das ist einfach, also allein vom Intellektuellen, vom Durchdenken her, gibt es wahnsinnige Unterschiede zwischen Gott und Gottesbildern, zwischen Erlösungswegen, zwischen Verständnis von heiligen Schriften. Also der Muslime glauben, der Koran ist immer im Himmel gewesen und ist Mohammed wortwörtlich von einem Engel diktiert worden. Wir glauben nicht so, dass die Bibel so entstanden ist. Wir glauben, dass es Gottes Wort in Menschenhand ist, dass es einen langen Entstehungsprozess gab und dass Gott über seinem Wort gewacht hat und hinter letztendlich alles, was darin steht, auf wundersame Weise auch vom Geist Gottes geleitet und inspiriert ist. Also es gibt Unterschiede. Ich nenne uns mal so die paar wichtigsten. In den fernöstlichen Religionen werden Polaritäten aufgehoben. Also da gibt es nicht gerettet oder verloren, da gibt es nicht Himmel und Hölle, sondern alles löst sich auf und endet letztendlich in einem ewigen Nichts oder in einem ewigen Nirvana. In den großen monotheistischen Weltreligionen ist das anders. Da haben wir einen Gott, vor dem wir Rechenschaft schuldig sind. Da haben wir Gut und Böse. Da haben wir Himmel und Hölle. Da wissen wir, man kann errettet sein, man kann aber auch verloren sein. Da gibt es also diese Polaritäten. Der christliche Glaube lehrt uns, und das ist eigentlich so die Hauptsache, dass wir uns Gottes Heil nicht verdienen können. Das ist der Hauptunterschied. Alle Religionen sagen, du musst ganz viel Gutes tun und dich ganz doll anstrengen und vielleicht wirst du irgendwann dann einmal bei Gott sein und wenn du es nicht in diesem Leben schaffst, vielleicht im nächsten oder übernächsten Leben. Der christliche Glaube lehrt, dass Heil ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus für unser Leben ist. Dass Gerechtigkeit vor Gott nicht darin besteht, was wir für Gott tun, sondern Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Das war Luthers große Offenbarung, die er für sich erkannt hat. Mann, Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet, Gott spricht mich gerecht umsonst. Das Einzige, was ich tue, ist ihm zu vertrauen durch Jesus Christus. Also das sind so die Hauptunterschiede. Ich möchte jetzt dazu kommen, im zweiten Punkt, dass wir uns mit der Einzigartigkeit von Jesus Christus beschäftigen. Nicht, was wir für Gott tun, sondern was Gott für uns tut, ist entscheidend. Im Römerbrief lesen wir, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Heilsgewissheit. Kennen wir das? Dass wir innerlich im Herzen überzeugt sind und die Erfahrung gemacht haben, ja, dass Gott mich angenommen hat, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mir meine Fehler vergeben worden sind, das ist eine Tatsache, das habe ich erlebt, das ist mir zu einer inneren Gewissheit geworden. Das gibt es wirklich nur, wenn wir Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen. Einzigartig, Gott wird Mensch, haben wir nirgends. Gott wird Mensch und offenbart sich in einer menschlichen Person. Gott lebt unter uns, das Wort lebte unter uns. Er starb am Kreuz für uns, gab sich selbst für uns hin. Die Botschaft der Auferstehung, Christus ist der Bahnbrecher des Lebens, einzigartig. Und ich möchte jetzt mit euch mal so einen Blick auf die Einzigartigkeit der Person Jesu werfen, die mich so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon sehr bewegt hat. Jesus Christus ist absolut ein Mensch, ja, hundertprozentig Mensch, aber Jesus Christus ist auch irgendwie ganz anders. Der ist auch absolut hundertprozentig wie Gott. Und das ist etwas Faszinierendes. Das steht in den Schriften des Neuen Testamentes schon immer drin, aber die ersten Christen haben eine Zeit lang gebraucht, also genau gesagt bis 1418, Stephanus, korrigiere mich, Chalcedon, drittes ökumenisches Konzil, da haben sie das festgelegt und haben das aus der Schrift herausgearbeitet. Wow, Jesus ist absolut wahrer Mensch und er ist absolut wahrer Gott. Es gab nämlich in den Gemeinden ein Problem. Da gab es auf der einen Seite so eine Strömung, die haben gesagt, Jesus war nur ein Mensch. Ja, und irgendwie bei der Taufe ist dann Gott in ihn reingekommen und später ist Gott wieder aus ihm rausgegangen. Aber Jesus war nur ein Mensch. Die meisten Christen haben gesagt, nee, das kann irgendwo nicht stimmen. Und dann gab es auf der anderen Seite starke Strömungen. Die haben gesagt, Jesus ist nur ein Gott. Und der Körper, den er hatte, ist kein wirklich menschlicher Körper gewesen. Die haben davon gesprochen, haben gesagt, Jesus hatte nur einen Scheinleib. Der ist auch nicht wirklich am Kreuz gestorben. Und da haben die Christen auch gesagt, die meisten Christen und Leiter der Gemeinde haben gesagt, nee, das stimmt irgendwie nicht. Da haben sie sich zusammengesetzt in einem Konzil, das ist eine Leiterversammlung der ersten Christen gewesen, gibt es auch heute noch sowas, und haben herausgefunden aus der Schrift, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist das eine absolut faszinierende Botschaft. Die hat eine ganz große Relevanz für mein Leben. Ich guck mal mit euch ein bisschen dahin, so Jesus ist ein wahrer Mensch. Jesus wurde wirklich geboren. Ja, und hat in Windeln gelegen, sagt die Bibel. Also hat er auch reingemacht. Der hatte Stress. Schon als kleines Baby und menschliches Wesen war er bedroht, war sein Leben bedroht. Die Familie musste fliehen, floh nach Ägypten, war angefeindet. Jesus wuchs auch ganz normal auf, der musste zum Beispiel Sprachen lernen. Oder glaubt ihr, als Gottes Sohn hat er die Sprachen schon immer gekonnt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der musste die lernen. Ja? Denn die Bibel sagt, er nahm zu in allen Dingen. Und er musste Sprachen lernen. Wie viele Sprachen konnte Jesus, was meint ihr? Also jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, als Sohn Gottes konnte er alle Sprachen. Nee, der konnte, also ich sag mal, als Theologe, ich arbeite da viel in diesen Themen, der konnte 3 Sprachen. Also der konnte natürlich Aramäisch, ja, denn das ist die Sprache, die man in Palästina damals gesprochen hat. Dann konnte der bestimmt Hebräisch, weil der hatte offensichtlich Unterricht in der Synagoge und da lernte man Hebräisch, um in diesen alten heiligen Schriften zu Hause zu sein. Und wahrscheinlich konnte der auch Griechisch, ja, denn Griechisch war die Umgangssprache damals im Römischen Reich. Man sprach halt Griechisch und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus eben so ein Handwerksbursche war, komme ich gleich noch drauf, dann zog der auch rum, vielleicht auch über den engen Rahmen hinaus, weil Josef da Arbeit hatte, und der sprach auch Griechisch. Und er musste diese Sprachen wirklich lernen. Ja, Jesus kam auch, bin ich überzeugt, in die Pubertät. Also wir wissen da nicht viel von, weil die Bibel sehr wenig über die Kindheit von Jesus aussagt. Die beginnt hauptsächlich mit seinem 30. Lebensjahr. Aber wir haben so ein paar schöne Einblicke, zum Beispiel, als Jesus 12 war. Ich finde, das ist eine tolle Story, weil Jesus haute mit 12 von zu Hause ab. Also ich finde das genial, vor allen Dingen für mich, weil ich bin auch mit 12 von zu Hause abgehauen. Ja, und zwar hatte ich keinen Bock mehr auf meine Eltern. Und dann habe ich mir mit einem Schulfreund, habe ich mir einen Rucksack gepackt und ich sehe, ich stehe nicht ganz alleine und habe da, weiß ich, 5 Brote, 2 Unterwäsche, Socken rein, 2 Mark hatten wir jeder in der Tasche und dann sind wir abgehauen. In den Schienenbus, 21 Kilometer bis nach Unna gekommen und dann kam die Angst. Und dann sind wir zurückgefahren und keiner hat was gemerkt. Ja, und Jesus ist auch von zu Hause abgehauen. Er war mit seinen Eltern unterwegs von Jerusalem zurück nach Nazareth. Und plötzlich war der Kerle weg. Dankeschön. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, also wir legen da überall so einen Heiligenschein über die Menschlichkeit Jesu drüber, aber ich glaube das gar nicht. Ja, der ist einfach, der hatte mit 12 dann, wie viele 12-Jährige, einfach den Wunsch, so, ich hab meine eigenen Ideen jetzt und ich möchte auch mal was Eigenes machen. Und dann hat er sich gedacht, Mann, das wäre doch cool, im Tempel bei den Gelehrten zu sein. Irgendwas hat ihn dahin gezogen und dann ist er dahin gegangen. Wir wissen, dass seine Eltern total entsetzt waren und das auch absolut nicht gut fanden und ihm Vorwürfe gemacht haben. Aber Jesus hat es einfach gemacht. Er hat sich von seinen Eltern getrennt und hat sich mit den Oberheiligen im Tempel unterhalten. Und die haben alle gestaunt, was der denn so schon für Ideen und Gedanken hatten. Also Pubertierende haben manchmal auch erstaunliche Gedanken. Ja, Jesus hatte wahrscheinlich Pickel. Er musste sich wahrscheinlich rasieren. Und er musste lernen, sich einzufügen, denn da gab es ja noch Geschwister. Ja, im Gegensatz zu unseren katholischen Mitchristen glauben wir ja nicht, dass die Brüder und Schwestern Jesu, die in der Bibel erwähnt sind, dass es nur seine Cousinen und Vettern waren. Wir glauben, das sind seine Geschwister gewesen. Ja, und er war der älteste Sohn. Und die ältesten Söhne mussten schon ordentlich Verantwortung tragen. Also der ist durch diesen ganzen menschlichen Prozess als Kind in einer größeren Familie zu sein, durchgegangen. Er wurde erwachsen, er entwickelte sich. Jesus lernte auch einen Beruf. Na, was war das noch? Was war der? Zimmermann. Was ist denn ein Zimmermann? Also wir sagen so ein Schreiner, ja, und ich habe so ein Ölbild zu Hause, da ist Jesus mit einem Hobel in der Hand und sitzt an der Hobelbank und er macht einen wunderschönen Stuhl und der Raum ist mit Licht erfüllt und Jesus hat einen Heiligenschein um sich rum. Ich liebe das Bild, aber es ist kitschig, ich glaube nicht, dass es richtig ist, ja. Also wenn man so ein bisschen nachschaut, so was ist denn das, das was übersetzt wird mit Zimmermann, was war das? Das war sowas wie, hier meine England-Freunde unter euch, die wissen das, was ein Handyman ist. Das ist keiner, der immer mit dem Handy telefoniert. Im englischen Sprachraum ist das so ein Allround-Handwerker. Ja? Der kann alles. Also der kann Dächer reparieren, der kann Leitungen verlegen, der kann Klos reparieren, alles Mögliche. Und Jesus, ist man sich heute ziemlich sicher, der war so eine Art Handyman, also so ein Allrounder. Meistens sagt die Bibel, dass er der Sohn des Zimmermanns ist. Es gibt eine Stelle im Markus-Evangelium, da heißt es der Zimmermann. Also es lässt uns darauf schließen, dass er selber den Beruf seines Vaters erlernt hat, was auch üblich war. So, also er hat diese ganz normale Entwicklung im Beruf durchgemacht, weil er hundertprozentig Mensch war. Er hatte ganz normale Gefühle und Bedürfnisse. Luther sagt, Jesus frohlockte im Geist. Ja, da sehe ich schon wieder diesen Heiligenschein. Aber heute würden wir sagen, Jesus war gut drauf. Ja, der hatte auch mal gute Laune. Der freute sich. Ja, er frohlockte nicht, sondern er war gut drauf. Ja, ihr seht mein Augenzwinkern dabei, aber ich glaube so diese Menschlichkeit Jesu, die ist ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Der war, Luther sagt, betrübt. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, der hatte einen Down. Der kannte das, wenn man depressiv ist oder wenn einem etwas Kummer macht, wenn man traurig ist. Gibt's alles, was ich hier sage, gibt es die Bibelstellen im Neuen Testament für. Der war wütend, also in der alten Luther steht, er ergrimmte im Geist. Ich liebe diese Sprache, das hört sich toll an. Jesus ergrimmte im Geist, aber entschuldigt, er war stinksauer. Ja? Er war richtig sauer darüber, was die Leute aus dem Gesetz seines Vaters gemacht hatten. Ja, wie die das verkehrt gedeutet haben, verkehrt gelebt haben, was die daraus gemacht haben. Das hat ihn richtig wütend und richtig sauer gemacht. Und da hat er sogar mal etwas gemacht, das darf ich heute gar keinem empfehlen. Ja, denn sonst würdest du oder ich, wenn ich das machen würde, wir würden gleich nach Deppstedt kommen. Ja, er ist in die große Kirche gegangen, Tempel hieß das damals, und fand das abscheulich, dass die Leute, also den armen Pilgern, dass die Wechselgebühren abgenommen haben, damit sie opfern konnten und haben diese Situation ausgenutzt. Und da ist er reingegangen in die große Kirche und hat die Tische alle umgeworfen. Stellt euch vor, das würde hier jemand machen. Ich hoffe, hier ist es nicht nötig. Ja, aber stellt euch vor, das würde jemand machen. Ne? Und dann hat er nicht genug, hat er sich eine Peitsche gemacht und hat mit der Peitsche die Leute aus der Kirche rausgejagt. Ja, Jesus konnte ganz schön wütend sein. Aber meistens, wenn wir das in der Bibel untersuchen, war er nicht wütend gegenüber den einfachen, vielleicht benachteiligten, armen Menschen, die täglich um ihr Brot kämpfen mussten, sondern er war wütend gegenüber den überheblichen Menschen, die auf andere herabgeschaut haben, die selbstgerecht waren, die das Wort von Gottes Liebe und Barmherzigkeit umgedreht haben, mit denen hat er sich ganz schön angelegt. Ja? Und das hat ihn hinterher unter anderem mit auch ans Kreuz gebracht. Also der war wütend. Der kannte Hunger, haben wir mehrere Bibelstellen. Durst, ich habe auch Durst, ich trinke mal einen Schluck. Der war erschöpft, der schwitzte, wusstet ihr, es gibt eine Stelle in der Bibel, da heißt es, der Jesus schwitzte total und die Schweißtropfen waren so groß wie Blutstropfen, steht in der Leidensgeschichte. Der war müde öfter, zog sich ja öfter zurück, der feierte auch gerne, Könnt ihr euch das vorstellen, dass Jesus gerne feierte? Ich meine, zumindest war er auf einer Hochzeit. Und eine jüdische Hochzeit, die dauerte 8 Tage und Nächte. Und also nicht sowas, wie es so bei uns ist. Meine Kinder heiraten ja gerade so eine nach dem anderen. Und toll, toll, ne? Und natürlich, hundertprozentig. Aber die hatten echt noch eine andere Feierkultur. Also tagelang und Nächte und da wurde Wein getrunken und alles Mögliche. Und Jesus war dabei. Also ich glaube, dass der in allem, sagt die Bibel auch, in allem war er wie ein Mensch erfunden. Er war in allem uns gleich, nur dass er nicht gesündigt hat. Ja? Aber sonst war er absolut Mensch. Und für mich diese Erkenntnis der Menschlichkeit Jesu ist für mich sehr, sehr wertvoll. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus mochte Kinder. Ich mag sie nicht immer, meistens. Ich weiß, wenn ich predige, und gab schon mal so Situationen, dann liefen die einige Kinder, weil die waren sehr frei erzogen, sollten sie auch so sein, antiautoritär, und die liefen immer bei der Predigt um mich herum. Und ich habe dann irgendwann gesagt, tut mir leid, liebe Geschwister, kann ich nicht predigen. Und dann haben die Geschwister in der Gemeinde gesagt, ja Mann, das sind Kinder, die sollen alle Freiheiten der Welt haben. Also da wusste ich dann in dem Moment nicht, ob ich Kinder wirklich liebe. Das war ein bisschen schwierig. Aber Jesus auf jeden Fall, glaube ich schon, der mochte Kinder. Denn wenn Luther sagt, Jesus herzte sie, was ist denn das, Kinderherzen, ne? Also der hat sie auf die Arme genommen, der hat sie an sich gedrückt, der hat mit ihnen rumgetobt, der hat mit ihnen gespielt, denn er mochte einfach Kinder. Jesus hat so ein paar wirklich strange Sachen gesagt und Leuten gedroht. Und die schlimmste Drohung, die er ausgesprochen hat, war gegenüber Menschen, die die Kinder nicht wertschätzen, die Kinder unterdrücken, die Kinder auf eine schlechte Bahn führen, die Kindern weh und leid tun. Da hat Jesus gesagt, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ja, also Jesus liebte Kinder von ganzem Herzen. Jesus mochte auch Frauen, heißes Thema. Glaubt ihr das? Also damals war es absolut nicht üblich, dass ein Rabbi, also ein Lehrer, von Frauen umringt war. Geht gar nicht. Ja? Aber Jesus hat das gemacht, ne? Wir lesen in den Evangelien, er war immer von Frauen umgeben, von Jüngern und Jüngerinnen. Also Lukas betont das sehr stark. Er hat Frauen um sich gehabt, die haben ihm gedient, die haben ihn geliebt, die haben ihn geachtet. Und Jesus hat die Frau wahnsinnig aufgewertet. Er hat sich sogar zu einer Frau an den Brunnenrand gesetzt, die eine große Sünderin war. Das hätte man nun absolut nicht gemacht. Es gab nur 2 Sachen, wo die Juden gesagt haben, also absolut große Sünde. Das waren Prostituierte und das waren Zolleinnehmer. Das waren die größten Sünder. Und Jesus ist beim Zolleinnehmer zu Hause gegangen, hat mit dem gefuttert und hat sie mit einer Prostituierten auf den Brunnenrand gesetzt. Also Jesus war Frauen einfach zu geneigt. Ich glaube aber, dass er keinen Sex mit den Frauen hatte. Und ich glaube, dass er unverheiratet blieb. Da gibt es ja auch Theorien heute, Jesus war verheiratet, Quatsch. Ne? Weil das wäre irgendwo in den neutestamentlichen Schriften aufgetaucht. Also Jesus mochte Frauen, er liebte sie, er wertschätzte sie, aber er blieb, was moralische Dinge anbetrifft, ohne Sünde. Er starb am Kreuz wie ein Mensch. Er hatte Todesangst. Sagt die Bibel, er hatte Verlassenheit, Angst, er hatte Schmerzen, er war ein Mann der Schmerzen und war absolut ganz und gar ein Mensch. Als Jesus vor Pilatus steht mit Purpurmantel und Dornenkrone, da sagt Pilatus, wow, Luther sagt, siehe, heute würde man sagen, wow, was für ein Mensch, wow, was für ein Mensch. Also Pilatus erkannte das. Ja, und doch, Jesus war viel mehr als ein Mensch, denn er machte Dinge, die kein Mensch je tun kann. In Jesus zeigt sich uns Gott so, wie wir ihn noch nie sehen und begreifen konnten. Er kam zum Beispiel übernatürlich zustande. Wer von uns wurde denn schon vom Heiligen Geist gezeugt? Keiner. Ja, es gibt nur einen. Wir wissen heute, dass das medizinisch ist heute kein Problem mehr. Ja, sagen wir mal jetzt einen Menschen künstlich zu befruchten. Wir Christen können das ohne weiteres glauben. Die Bibel bezeugt, er wurde vom Geist Gottes gezeugt. Wunderbar. Welches Kind oder welcher Mann wurde denn schon verehrt und angebetet? Niemals unter den Juden wurde ein Mensch angebetet, aber vor Jesus fielen ihn beteten die Engel an, die Hirten fielen vor ihm nieder, die Kranken, die gesund wurden, fielen vor ihm nieder. Thomas fällt vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus setzte sich über religiöse Traditionen und Gebote hinweg und deutete die Gebote neu, den Sabbat. Du darfst am Sabbat dies und das und jenes nicht tun, nur so und so viele Schritte gehen, musst schon am Freitag kochen, weil man am Samstag nicht arbeiten darf. Jesus deutet das um und sagt, hey Leute, wisst ihr nicht, Gott hat den Sabbat euch geschenkt, um euretwillen, ihr seid nicht für den Sabbat da. Und so sehen wir, er deutet diese Menschengebote um, Sabbat, Verhalten in der Ehe, Töten. Jesus sagt immer, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch, die Göttlichkeit Jesu. Welcher Mensch kann Naturgesetze überwinden? Hat von euch schon mal jemand Wasser in Wein verwandelt? Also ich muss euch gestehen, ich habe das mit meinem Bruder immer umgekehrt gemacht. Ja, also ich sehe, auch hier bin ich nicht alleine. Also meine Eltern hatten so eine Schnapsflasche im Schrank. Mein Bruder und ich gingen da gerne dran. Wir waren aber erst 13. Und da haben wir gedacht, dass die das nicht merken, haben wir immer was rausgetrunken und Wasser oben reingekippt. Und eines Tages kommt der alte Eume, der Kohlenhändler, kommt zu Besuch bei uns und sagt, gib mir mal einen Schnaps zu meinem Vater. Wird eingeschenkt, der Eume trinkt den Schnaps, sagt, das ist kein Korn, das ist Wasser. Also wir können, ne? Aber Jesus konnte es umgekehrt. Der kann wirklich die Naturgesetze durchbrechen, weil in ihm uns der wahre Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit gegenübertritt. Er konnte auf dem Wasser latschen, er konnte durch verschlossene Türen gehen, er konnte mit 2 Fischen und 5 Broten 5000 Menschen satt machen, er konnte durch ein Wort einen Sturm stillen. Jesus ist, wenn ich über Jesus lese, wow, sage ich, da begegnet mir Gott, hundertprozentig. Das, was Jesus gemacht und getan und wie er gelebt hat, das macht nur Gott. Er sagt immer, ich bin. Das Attribut, mit dem Gott bezeichnet wird. Er kann unheilbare Kranke heilen, Menschen, die belastet und gebunden sind, durch ein Wort oder auch ohne ein Wort befreien. Er kann Menschen tief ins Herz schauen. Er kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Kann ich nicht sagen. Ich kann als Seelsorger auf Grundlage dessen, was Jesus getan hat, in der Seelsorge jemandem das zusprechen. Wenn der seine Sünden bekennt, kann ich sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus konnte das aus sich heraus in persona tun, weil er der wahre Gott ist. Und welcher Mensch wurde denn 3 Tage, nachdem er gestorben war, nachdem er offiziell für tot erklärt wurde, nachdem er in einem verschlossenen Grab bestattet wurde, plötzlich quicklebendig auftauchen? Udo, ich erinnere mich noch gerne an deine Predigt 2015 Ostern, hast du darüber gesprochen. Und dieses Bild, wie du es da so gesagt hast, mit dem schweren Stein, der da so vor war, das ist mir immer noch sehr lebendig. Und dieses alles zu sprengen, ist absolut göttlich. Das konnte nur Jesus, weil er wahrer Gott ist. Und hunderte von Menschen haben ihn gesehen, nach seiner Auferstehung haben das bezeugt. Ja, ich finde das toll. Jesus ist gestorben, aber bei wem von uns, wenn er stirbt, gibt es schon ein Erdbeben? Ja? Bei wem zerreißt schon irgendwo ein Vorhang, wenn wir sterben? Bei wem tun sich plötzlich Grabstätten auf und Leute spazieren heraus? Bei keinem von uns. Ja, und so könnte ich 100 Beispiele nennen, die zeigen, dieser Mensch Jesus, in dem wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist der wahre Gott, er ist auferstanden und erlebt. Und das haben die Kirchenväter, waren ja schlaue Leute, die haben das dann in einem Dogma zusammengefasst und haben gesagt, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, unwandelbar, ungetrennt, ungeteilt und unvermischt. Also das merken wir uns mal wieder. Das Dogma der Zwei-Naturen-Lehre. So in diesem Jesus glaube ich. Vielleicht noch so eine praktische Anwendung. Eine christliche Gemeinschaft kannst du immer daran erkennen, ob sie in der Mitte her richtig ist. Ja, was halten die Gemeinschaften von der Dreieinigkeit Gottes und was halten sie von der Zwei-Naturen-Lehre? Wenn ein Christ bekennt, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und ich glaube, dass in Jesus Christus sich Gott als wahrer Gott und wahrer Mensch offenbart, dann kannst du sagen, ne, mit den Leuten kann ich zusammen beten, mit den Leuten kann ich zusammen in der Allianz arbeiten, mit Zeugen Jehovas kann ich das nicht. Ja? Schätzenswerte Menschen, so einen Einsatz müssen wir erstmal bringen, aber die sagen, Jesus war nicht Gott und die sagen, Dreieinigkeit gibt es nicht. Ja? Darum kann ich keine geistliche Gemeinschaft mit Menschen haben, die Jesus nicht als das anerkennen, was er ist. Und darum kann ich auch schlecht mit meinen Freunden, die im Islam sind, gemeinsam bekennen, weil sie sagen, ja, Jesus war zwar ein Prophet, aber er war nicht Gott. Ja, und eine Dreieinigkeit gibt es nicht. Und am Kreuz ist jemand anderes gestorben, das war nicht Jesus. Ja, das sind die Unterschiede. Und da glauben wir eben von ganzem Herzen. Und zum Schluss, dieser Glaube, der hat eine lebensverändernde Erfahrung, zieht er nach sich. Das kennen wir alle. Wenn wir an Jesus glauben, das ist nicht so, ich glaube an Jesus, du glaubst an Buddha, ist alles egal. Sondern wenn ich an Jesus glaube, ist es eine Erfahrung und eine Begegnung, wo sich Himmel und Erde wirklich berühren. Wo ich von einem verlorenen Menschen zu einem Geretteten werde. Wo ich von einem schuldbeladenen Menschen zu einem befreiten Menschen werde, dem die Sünden vergeben worden sind. Wo ich von einem Todgeweihten zu einem Menschen werde, der jetzt schon in das ewige Leben hinübergetreten ist. Und das hat eine Auswirkung. Ich mache euch Mut, wir haben das ja heute schon gehört in den Prophetien, einfach Licht und Salz zu sein, diese Botschaft von Jesus anderen weiterzugeben. Vielleicht bist du nur ein kleines Licht, egal, das kann man sich nicht selber aussuchen, ich bin ja auch nur ein kleines Licht. Ich wollte früher immer ein großes Licht sein und irgendwann habe ich gesagt, Mann, Gott, ich arrangiere mich mit dem, was du für mich vorgesehen hast und das ist ganz okay so und das ist unheimlich befreiend. Ja, bin ich eben ein kleines Licht. Ja, und bin halt kein Eisenbahnwaggon voller Salz, sondern bin nur ein Salzstreuer, ist doch egal. Ja, aber ich merke, wenn ich das tue, dann hat das eine verändernde Kraft in meine Umwelt. Ich wünsche euch Gottes Segen.